Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio, einen schönen guten Abend. Es war ein Zusammenprall mit Ansage, der da heute stattgefunden hat im Europaparlament in Straßburg. Eigentlich handelte es sich um einen Standardtermin. Der amtierende EU-Ratspräsident stellt seine Agenda für das nächste halbe Jahr vor. Allerdings beim amtierenden Ratspräsidenten handelt es sich um Ungarns Ministerpräsidenten Orbán, dem seine Kritiker anhaltende Verstöße gegen EU-Recht, eine Aushöhlung von Demokratie und Recht Staat und einen Schulterschluss mit Donald Trump und Wladimir Putin vorwerfen. Nach der Rede von Orbán ergriff Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Wort und sparte nicht mit deutlichster Kritik.
How can it be that a Hungarian government invites Russian nationals into our union without additional security checks? This makes the new Hungarian visa scheme a security risk, not only for Hungary. But for all member states.
Wie kann es sein, dass Ungarn russische Staatsbürger einlädt ohne zusätzliche Sicherheitsüberprüfung? Das sei eine Gefahr nicht nur für Ungarn, sondern für alle EU-Mitgliedsländer. Orbán keilte nicht minder zurück. Wir berichten und sprechen über das, was er da erlebt hat heute mit dem Chef der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspary. Außerdem, heute vor 35 Jahren demonstrierten in Leipzig 70.000 Menschen gegen das DDR-Regime. Der 9. Oktober 1989, eine entscheidende Wegmarke der friedlichen Revolution, der heute gedacht wurde. Bundeskanzler Scholz rief dazu auf, die Demokratie auch heute zu verteidigen.
Wir sind das Volk. Diese Botschaft werden wir uns von Extremisten nicht entwenden lassen.
Soweit Bundeskanzler Scholz. Außerdem, die Bundesregierung geht auch in diesem Jahr von einer leichten Rezession aus und Hurricane Milton rast auf Florida zu. Millionen Menschen sind betroffen. Protest und heftiger Widerspruch gegen die Politik von Ungarns Ministerpräsidenten Orbán waren bereits im Vorfeld erwartet worden, vor seiner Rede als Ratspräsident vor dem Europaparlament. Und tatsächlich entwickelte sich das Zusammentreffen zu einer gegenseitigen Generalabrechnung mit ungewohnt deutlichen Worten. Annabel Brockhus hat Orbáns Auftritt und die anschließende Debatte verfolgt.
Er sei ein Autokrat, ein Diktator, ein Minimi von Dr. Evil, ein nützlicher Idiot für Russland und China. So bezeichnen Europaabgeordnete den ungarischen Premierminister Viktor Orbán heute in Straßburg. Orbán ist ins Europäische Parlament gekommen, um über die ungarische Ratspräsidentschaft zu sprechen, die seit Juli läuft. Doch für die Abgeordneten von Europäischer Volkspartei bis Linksfraktion ist klar, man will auch über grundsätzliche Streitpunkte zwischen Ungarn und der EU debattieren. Orbán macht den Anfang mit einer deutlichen Botschaft. Europa muss sich verändern. Ungarn sei nicht Teil der Europäischen Union, weil sie ist, wie sie ist, sondern wegen dem, was sie sein könnte. Weniger Regulierung, ein stärkerer Binnenmarkt, geschlossene Grenzen. Das sind die Prioritäten, die der ungarische Premierminister in Straßburg nennt. In der Migrationspolitik seien alle bisherigen Pakete erfolglos gewesen. Die einzige Lösung sei, an den Außengrenzen Zentren für Asylverfahren zu errichten. Denn illegale Migration führe zu Antisemitismus, Gewalt gegen Frauen, Homophobie, begründet Orbán. In Ungarn ist es unter anderem verboten, Informationen zu Homosexualität zu verbreiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist die Erste, die auf Orbáns Rede reagieren darf.
This is not protecting our union.
So beschütze man die Europäische Union nicht, sondern werfe die Probleme nur über den Zaun zu den Nachbarn, kritisiert sie seine Migrationspolitik. Orbán wolle genau kontrollieren, wer in die Europäische Union kommt.
And speaking about whom to let in.
Wie könne er dann ohne Sicherheitsüberprüfungen russische Staatsbürger in die EU einladen?
Into our union. Without additional security checks.
Viktor Orbán reagiert scharf auf die Kommissionspräsidentin. Die Kommission sei nicht länger Hüterin der Verträge, sondern eine politische Waffe. Neben der Migrationspolitik sorgt auch die wirtschaftliche Lage und die Korruption in Ungarn für deutliche Kritik.
Sie haben Ungarn ohne Not in einer brutalen Kürzungspolitik überzogen und das, obwohl das Land Jahr für Jahr Milliarden an Euro aus dem von Ihnen so verhassten Brüssel bekommt,
betont der linke Europaabgeordnete und Co-Fraktionsvorsitzende Martin Schirdewan. Daniel Freund von den Grünen prangert die Korruption in Ungarn an.
You and your cronies.
Orbán und seine Verbündeten hätten Geld gestohlen, mindestens 14 Milliarden Euro, seit Orbán im Amt ist. Der liberale Moritz Körner greift Orbáns Forderung nach einem stärkeren Binnenmarkt und mehr Wettbewerbsfähigkeit auf.
You say you want to fight for more economic competitiveness.
Orbán sage zwar, dass er das wolle, mache aber gleichzeitig neue Gesetze, um europäische Wettbewerber aus dem Land zu vertreiben. Rückenwind bekommt Orbán bei der Debatte von rechts außen und einer slowakischen Abgeordneten der Smer-Partei. Bei Körners Kritik nutzt Katarína Roth-Nevedalová die Chance einer Zwischenfrage.
Can you explain to me please how is it connected?
Was die nationale Politik Ungarns mit dem Ratsvorsitz zu tun hätte? Körners Antwort:
If you are destroying the rule of law.
Wenn der Ratsvorsitz Rechtsstaatlichkeit und europäische Werte in seinem Land zerstöre, es ein Artikel 7 Verfahren gäbe, sollte das durchaus einen Unterschied machen. Nach mehr als 2 Stunden verlässt Viktor Orbán das Plenum. Unter Applaus von der rechten Seite und Buhrufen und Pfiffen von der linken Seite.
Annabel Brockhus berichtete, und am Abend konnte ich über den Tag sprechen mit Daniel Caspari von der CDU. Er ist Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Was haben Sie denn da erlebt für einen Auftritt heute?
Ja, Heckmann, der Auftritt des ungarischen Ministerpräsidenten war vehement. Er hat versucht, ein Programm für die Europäische Union darzustellen, aber wir sind im Moment in einer Situation, in der die Ratspräsidentschaft nicht überbewertet werden sollte. Wir sind nach wie vor dabei, die Europäische Kommission ins Amt zu bringen. Wir stehen kurz vor den Anhörungen der Kommissare. Und es wurde deutlich, vor allem aber auch, Viktor Orbán hat sich im Prinzip aus der Familie der proeuropäischen Staats- und Regierungschefs leider verabschiedet. Mhm.
Orbán hat ja zu Beginn heute früh seine Vorstellungen für das kommende halbe Jahr dargelegt. Anschließend übte dann die Kommissionspräsidentin von der Leyen heftige Kritik an ihm, ebenso wie die Fraktionschefs von Christdemokraten bis Linke. Erst dann hob ja Orbán so richtig zum Gegenschlag aus. Er hätte gern über sein Programm für die Ratspräsidentschaft gesprochen. Jetzt aber müsse er sein Land verteidigen, meinte er. Herr Caspari, ist da die demokratische Mitte Orbán nicht ein bisschen auf den Leim gegangen, indem sie auf innenpolitische Entwicklungen in Ungarn eingegangen ist, statt auf die Ratspräsidentschaft?
Ich sehe es anders, Herr Heckmann, sondern wir haben die Situation, wir sind jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2024. Eine Ratspräsidentschaft kann in diesem halben Jahr nur begrenzt arbeiten. Wie gesagt, wir sind gerade genau im Übergang von der Kommission Ursula von der Leyen 1 zur Kommission 2. Wir sind noch in der vollkommenen Neuaufstellung und ich würde sowieso die Rolle einer Ratspräsidentschaft seit dem Vertrag von Lissabon nicht mehr überbewerten. Wir haben ja eigentlich die ständige Ratspräsidentschaft jetzt zum Beispiel durch den Sozialisten Costa und die rotierende Ratspräsidentschaft ist eher, ja, ich würde sagen, nicht mehr in der Rolle, wie es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren in Europa noch war. Aber wir haben die Gelegenheit natürlich genutzt, über die innenpolitische Lage in Ungarn zu sprechen. Und ich fand es ehrlich gesagt bemerkenswert und richtig stark, wie Ursula von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin, auf Fehlentwicklungen in Ungarn hingewiesen hat. Und die sind offensichtlich, wenn man sieht, wie sich Viktor Orbán verhält im Verhältnis zu Russland und der Ukraine, wenn man sieht, wie er den Binnenmarkt in Ungarn schwächt, wie er quasi andere europäische Firmen aus anderen europäischen Ländern in Ungarn benachteiligt, wie er umgeht mit der Energiefrage in Russland und all diesen Fragen, die ja auch im Bereich Rechtsstaatlichkeit oder Vergabe im öffentlichen Auftragswesen, wo offensichtlich sein persönliches Umfeld bevorteilt wird, andere kaum Möglichkeiten haben. Und ich denke schon, Viktor Orbán muss sich die Kritik anhören und das steht dem Europäischen Parlament und auch der Kommissionspräsidentin zu.
Es ist allerdings nicht so, Herr Caspari, dass Orbán und seine Fidesz-Partei ja komplett isoliert wäre im Europaparlament. Im Gegenteil, es gab auch zum Teil lautstarken Applaus für ihn. Europa ist ja auch erheblich nach rechts gerutscht. Und man muss ja sagen, Orbán gibt den Takt vor, beispielsweise in der Migrationspolitik. Stichwort Abschottung, Abwehr, Ausweisungen. Und auch die Christdemokraten machen mit.
Nein, also Viktor Orbán ist nicht isoliert, damit haben Sie recht, aber Viktor Orbán ist im Kern isoliert bei den Staats- und Regierungschefs. Es gibt keinen, der seine Linie verfolgt. Selbst andere, die ja immer wieder diskreditiert werden oder in der Kritik stehen, wie Italiens Ministerpräsidentin Meloni, möchte mit Viktor Orbán und seiner Herangehensweise nichts zu tun haben. Die Fraktion ist weitgehend isoliert und es sind diejenigen, die immer wieder Europa kritisieren. Und das wurde auch heute wieder deutlich in der Debatte. Es geht um die Frage, steht man zur Europäischen Union? Sieht man die Partnerschaft, die Zukunft im gemeinsamen europäischen Vorgehen oder nutzt man die Europäische Union aus, um kurzfristig Vorteile wie zum Beispiel diese Sonderenergieverträge, die Ungarn mit Russland hat und anderes, um quasi im Windschatten des europäischen Schutzes kurzfristig eigene Vorteile rauszuholen? Und deswegen, er ist nicht isoliert, nein, aber bei den Staats- und Regierungschefs ist er isoliert und seine Fraktion auch im Europäischen Parlament, das war ja wirklich nur ein kleiner Teil im Europäischen Parlament, der diese Rede unterstützt hat. Und wenn Sie das Migrationsthema ansprechen, auch da, wir haben vor der Europawahl im April unseren Europäischen Migrationspakt verabschiedet mit breiten Mehrheiten im Europäischen Parlament und breiten Mehrheiten im Europäischen Rat. Und auch da war Ungarn mit der früheren alten polnischen PiS-Regierung isoliert in Europa. Es ist nicht so, dass er hier für irgendeinen europäischen Mainstream steht, sondern er steht schon mit seinen Vorstellungen im Kern isoliert da.
Ungarn will ja raus aus der gemeinsamen Asylpolitik, hat dafür auch einen Brief Richtung Brüssel geschickt. Darin wurde gefordert, dass die EU-Verträge geändert werden sollen. Wäre es nicht besser, Herr Kaspari, das Land sozusagen bei dem Thema ziehen zu lassen? Denn Dänemark hat ja auch ein Opt-out zurechtgezogen.
Ja, wir haben die Situation, dass tatsächlich einige Mitgliedstaaten, Sie haben Dänemark angesprochen, bei ihrem Beitritt sich Sonderregelungen ausbedungen haben. Ich halte diese Sonderregelungen für schwierig, aber was aus meiner Sicht überhaupt nicht geht, ist, wer Mitglied in der Europäischen Union ist, der ist bitte dabei und der ist ganz dabei. Und ich glaube, das wurde auch heute in der Debatte mit Viktor Orban deutlich. Er muss sich entscheiden, gehört er dazu und gehört er ganz dazu oder nicht. Die Europäische Union ist keine Rosinenpickerei, sondern Europäische Union heißt Solidarität auf der einen Seite, Nutzen auf der anderen Seite, aber eben auch Verpflichtungen, die man eingehen muss. Und gerade im Bereich der europäischen Migrationspolitik, ja, es hat lange gedauert. Es hat 8 Jahre lang gedauert, Herr Heckmann, bis wir diesen Asylkompromiss, unser Asylpaket im April, wie gesagt, verabschiedet haben. Wir wollen jetzt in den nächsten Monaten dieses europäische Asylpaket implementieren. Und jetzt geht es eben nicht darum, dass irgendein Land wie Ungarn hier ausschert, sondern es geht darum, dass jetzt durchgesetzt wird, was wir verabschiedet haben, nämlich den besseren europäischen Außengrenzschutz, die bessere Kontrolle, das gemeinsame Asylsystem, die gemeinsamen Abkommen mit den Drittstaaten etc. Und was wir eben jetzt auch hier wieder erleben im Bereich Migration, Viktor Orban tut auf der einen Seite so hart, auf der anderen Seite wurden in seinem Land jetzt zum Beispiel Schlepper und Schleuser vorzeitig aus der Haft entlassen. Und deswegen bitte nicht nur an den Worten messen, sondern auch an den Taten. Und da sieht man schon, Viktor Orban muss sich jetzt entscheiden, ist im Europäischen Verbund dabei oder eben nicht. Nur die Profite mitzunehmen und die Lasten bei den anderen abzuladen, das kann nicht die Politik in Europa sein.
Orban ist ja zu Beginn seiner Ratspräsidentschaft nach Moskau gereist und auch zu Trump in die USA, allerdings natürlich nicht als EU-Ratspräsident, sondern als Ministerpräsident seines Landes. Das hat ihm den Vorwurf eingehandelt, dass er die Interessen Moskaus und Pekings ja auch vertrete. Orban selbst spricht von einer Friedensmission. Ist es nicht schlecht, Herr Kaspar, jemanden zu haben in der Europäischen Union, der noch mit Putin spricht?
Es ist bestimmt kein Fehler, wenn Gesprächskanäle auch in Richtung Putin oder auch in Richtung China stattfinden. Das ist gut, aber was eben nicht geht, Herr Heckmann, ist das, was Orban gemacht hat, nämlich ohne Abstimmung mit den Partnern, ohne gemeinsame Botschaft, ohne Auftrag der Partner nach Russland zu reisen, sondern hat einen Alleingang gemacht. Und auch da, während alle anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union versuchen, sich von russischer Energie unabhängig zu machen, macht er Sonderverträge. Auch hier wieder, statt im Europäischen Verbund und mit einer gemeinsamen europäischen Botschaft zu Putin zu reisen, war es eben ein Alleingang. Und das wurde ja auch sehr, sehr deutlich, dass er von allen Staats- und Regierungschefs in Europa dafür kritisiert wurde. Und genau das ist eben das, was nicht passieren kann. Viktor Orban ist das Beispiel dafür leider geworden, wie man von Europa profitieren möchte. Aber ansonsten, wie gesagt, nochmal im Schutz der Europäischen Union seine eigenen kurzfristigen Vorteile rausholen kann. Und deswegen war die Botschaft doch auch der Staats- und Regierungschefs ganz, ganz wichtig, dass Viktor Orban hier eben nicht in einer Friedensmission der Europäer unterwegs war, sondern auf eigene Rechnung. Und das Schlimme ist doch, Herr Heckmann, wir haben es gesehen, diese sogenannte Friedensmission hat ja nicht zu irgendeinem Frieden beigetragen. Russische Soldaten haben sich nicht aus der Ukraine zurückgezogen, sondern direkt unmittelbar nach diesem Besuch Orbans gab es diesen schrecklichen Terrorraketenangriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew. Also Viktor Orban ist ja nicht nur alleine auf eigene Rechnung unterwegs, sondern offensichtlich mit seinem Alleingang erfolglos.
Europa ist keine Rosinenpickerei, haben Sie gesagt, aber es sieht ja ganz danach aus, als ob das dann doch in dem einen oder anderen Fall ganz gut funktioniert. Ungarn blockiert ja gerade auch einen 50 Milliarden Dollar Kredit der G7-Staaten und auch der EU zugunsten der Ukraine. Erst nach der Wahl in den USA will sich Budapest entscheiden, ob die Sanktionen gegen Russland verlängert werden sollen. Zugleich blockiert die Europäische Union 20 Milliarden Zahlungen an Ungarn. Wie groß, Herr Kaspari, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die EU da auf einen Kuhhandel einlassen wird, sich erpressen lässt?
Wir lassen uns nicht erpressen, sondern klar ist, und genau deswegen haben wir auch die Gelder gesperrt. Wir haben in Ungarn massive Schwierigkeiten in der Rechtsstaatlichkeit. Und was uns wichtig ist, wenn europäisches Geld in ein Mitgliedsland ausgezahlt werden muss, Herr Heckmann, dann muss sichergestellt sein, dass es auch bei den richtigen Empfängern ankommt. Und da haben wir in Ungarn eben große Schwierigkeiten. Wir haben die Situation, dass im Bereich des öffentlichen Auftragswesens offensichtlich Firmen, die Eigentümern in seinem persönlichen Umfeld gehören, massiv bevorteilt sind oder sich oft andere gar nicht mehr bewerben. Wir haben zum Zweiten die Situation, dass dann eben die ungarische Justiz hier nur begrenzt vorgehen kann, weil die Justiz eben nicht frei ist. Und wenn wir die Situation haben, dass also Regierungshandeln nicht gut ist offensichtlich und dass auf der anderen Seite die Justiz dann dagegen nicht vorgehen kann, dann machen wir als Europäer genau das, was dann zwingend erforderlich ist, nämlich sicherstellen, dass dieses Geld nicht in Korruption und irgendwelchen privaten Taschen versickert, sondern solange bleibt das Geld gesperrt. Und da darf es auch gar keinen Kuhhandel geben, sondern ich wünsche mir, dass hier der Druck auf Ungarn weiter aufrechterhalten wird und sollte tatsächlich Ungarn blockieren, dann muss es andere Wege geben, dann brauchen wir andere Formate. Da gab es ja auch schon Beispiele, wie dann die Mitgliedstaaten eben versucht haben, zum Beispiel Finanzierung dann eben außerhalb der Europäischen Union zu tun, dass also nicht die 27 Staaten das im europäischen Geleitzug machen, sondern dass dann eben sich die 26 ohne Ungarn zusammentun und Ungarn dann nicht blockieren kann. Auch hier, man muss Viktor Orban sehr deutlich zeigen, dass wir die Spielchen eben nicht mit uns spielen lassen, denn es ist die Situation zu ernst. Es ist nicht die Zeit für politische Spielchen.
Wir werden das weiter beobachten. Daniel Kaspari war das von der CDU. Er ist Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Herr Kaspari, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Heckmann.
Und damit zu unserem nächsten Thema. Eigentlich hatte die Bundesregierung mit einem minimalen Wachstum gerechnet für das laufende Jahr, doch daraus wird nichts. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der senkte die Wachstumsprognose der Bundesregierung auf -0,2%. Das heißt, Deutschland befindet sich im zweiten Jahr in Folge in einer Rezession. Jörg Münchenberg über einen wenig glücklichen Minister, der sich seinen Optimismus aber nicht nehmen lassen will.
Für den grünen Wirtschaftsminister war es ein Spagat. Zum einen rechnet jetzt auch die Bundesregierung mit einer fortlaufenden Rezession nach 2023. Demnach wird die Wirtschaft auch in diesem Jahr um 0,2% schrumpfen, nachdem die Koalition noch im Frühjahr mit einem Mini-Wachstum von 0,3% gerechnet hatte. Gleichzeitig wollte Robert Habeck aber auch Optimismus verbreiten. Schließlich soll es im nächsten Jahr wieder besser laufen. Man dürfe also angesichts der aktuellen Lage den Kopf nicht hängen lassen, betonte heute der Minister.
Weil natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Moment alles andere als zufriedenstellend sind. Aber wir werden uns daraus befreien.
Doch erst einmal ist die Lage alles andere als rosig. Die Aufträge für die Industrie sind deutlich gesunken. Gleichzeitig sieht sich Deutschland einem wachsenden Konkurrenzdruck, etwa durch China, ausgesetzt. Auch der globale Trend hin zu mehr Protektionismus macht der deutschen Exportindustrie zu schaffen. Im Inland wiederum geben die Menschen weniger Geld aus, trotz der hohen Tarifabschlüsse. Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage wird jedoch gespart. Gleichzeitig habe aber auch die Regierung durch ihre Streitigkeiten nicht gerade für gute Stimmung gesorgt, räumte Habeck immerhin ein.
Die politische Landschaft, wenn ich so reden darf, unter Einschluss der Regierungsparteien und der Regierungsmitglieder, ist sicherlich unübersichtlich im Moment, und Unübersichtlichkeit ist bestimmt keine Unterstützung für Vertrauen.
Nun hofft die Regierung auf die Wachstumsinitiative mit ihren 49 Einzelmaßnahmen. Doch vieles davon ist noch gar nicht umgesetzt oder auch in der Koalition umstritten, wie etwa die geplanten Steuererleichterungen für ausländische Facharbeitskräfte. Der ursprünglich erwartete Wachstumsimpuls von 0,5% werde deshalb wohl doch nicht erreicht, hieß es heute. Ohnehin hätte der Wirtschaftsminister gerne mehr gemacht.
Die Wachstumsinitiative hat einen wachstumsauslösenden Impuls. Dieser Impuls könnte gerne größer werden durch Investitionsanreize, Also bessere Abschreibungsmöglichkeiten, das ist das wirksamste, schnellste Instrument, um in Wachstum zu kommen. Begrenzt wird es durch die Schuldenbremse in den Landesverfassungen und im Bundeshaushalt. Wenn es dort mehr Spiel geben würde, würden wir als Volkswirtschaft wirklich einmal aus dem Quark kommen.
Doch eine Reform der Schuldenbremse ist derzeit politisch kaum durchsetzbar. In der anschließenden Aktuellen Stunde im Bundestag zur wirtschaftlichen Lage ging die Opposition dann mit der Regierung hart ins Gericht. Letztlich sei die Koalition mit ihrer chronischen Uneinigkeit für die Rezession hauptverantwortlich, meinte etwa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Nehmen Sie doch nur mal das eine Beispiel letzte Woche, China-Strafzölle, wo der Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland sagt nein, die Außenministerin sagt ja und Sie sagen, lieber Herr Habeck, ich enthalte mich, ich würde mich enthalten. Was ist das für eine Bundesregierung, die nicht weiß, wo sie steht?
Kritik äußerte auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Die Wachstumsinitiative könne nur der Anfang sein, hieß es da. Die Ampel sollte auch den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen sowie eine Unternehmenssteuerreform umsetzen. Doch dafür fehlen schlicht die Mittel.
Aus Berlin war das Jörg Münchenberg und jetzt blicken wir in die USA. Er könnte der stärkste Orkan seit 100 Jahren sein, Hurricane Milton. Er hat sich über dem Golf von Mexiko mit unvorstellbarer Energie aufgeladen und rast auf die Westküste Floridas zu. Erst vor wenigen Wochen wütete dort Hurricane Helene. Doris Simon ist unsere USA-Korrespondentin, mit ihr sind wir jetzt verbunden. Frau Simon, wann wird Milton denn auf die Küste treffen?
Die Experten des Nationalen Hurricane Centers erwarten jetzt, dass Milton in etwa 2,5 Stunden, also früher als eigentlich ausgerechnet, die Großregion der Tampa Bay an der Westküste Floridas treffen wird. Die Vorboten sind schon da. Es gab bereits 7 Tornados auch in anderen Landesteilen Floridas und heftigen Regen in vielen Bezirken. Sie sagten es, ein enormer Wirbelsturm. Für die Tampa Bay wäre es der erste heftige Sturm dieses Kalibers seit 100 Jahren. 3,3 Millionen Menschen in dieser Region sind betroffen. Für 5,5 Millionen Menschen hat es dringende Aufforderungen teilweise zwangsweise gegeben, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.
Mit welchen Schäden rechnet man?
Mit enormen Schäden und mit enormen Ansprüchen anschließend an die Versicherer auch. Es geht in die 2-stelligen Milliardenbeträge. Entscheidend wird sein, wo genau der Hurricane auf Land trifft. Ob es wirklich Tampa selber, die Großstadtregion trifft oder ob er weiter südlich auf Land kommt. Da leben etwas weniger Menschen. Insofern hängt das alles miteinander zusammen.
Zehntausende wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. Nein, nicht Zehntausende, sondern Sie sagten es gerade, 5 Millionen Personen.
Über 5 Millionen.
Wer bleibt, wird sterben. Das hat die Bürgermeisterin von Tampa ganz deutlich und drastisch so ausgedrückt. Leisten denn die Menschen dieser Aufforderung Folge?
Das ist schwer zu sagen. Der State Fire Marshal wurde eben im Fernsehen danach befragt und er konnte nur sagen, dass die Straßen leer sind und er keine Angaben machen kann, genau dazu. Aber er sagt, viele Menschen hätten bei Helene vor 14 Tagen, dem Wirbelsturm, gedacht, sie können es vielleicht durchstehen zu Hause im Keller, aber gemerkt dann, dass es wirklich ernst sei und das gebe ihm Hoffnung, dass vielleicht mehr als sonst üblich sich in Sicherheit gebracht hätten.
Was ist denn der Grund dafür, dass einige dann doch vor Ort bleiben wollen?
Es sind unterschiedliche Dinge. Manche Menschen können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass es so schlimm wird. Obwohl die Behörden schon lange vorher gewarnt haben und von lokalem Level über das bundesstaatliche Level in Florida bis zum US-Präsidenten und der Katastrophenschutzagentur diese Informationen breit verfügbar waren, sind eben manche Leute nicht überzeugt, dass es so schlimm kommt. Andere sind vielleicht auch der Meinung, dass sie behindert würden, dabei sich in Sicherheit zu bringen, denn diese 2 Wirbelstürme haben bis jetzt eine unbekannte Menge von Falschinformationen und auch Gerüchten mit sich gebracht, die oft über die sozialen Medien verbreitet werden und die häufig das Vertrauen in die Behörden und die helfen wollen und helfen werden, untergraben. Da wird zum Beispiel verbreitet, dass die US-Hilfsagentur im Katastrophenfall, die FEMA, Menschen blockiere und Evakuierungen verhindere. Und es gibt anscheinend doch eine ganze Reihe von Menschen, die in ihren eigenen sozialen Netzwerken verkehren und nicht offizielle Informationen wahrnehmen. Und wenn diese nicht in die Netzwerke gelangen, kommt es manchmal, wie eben auch republikanische Politiker in diesem Bundesstaat wie in Florida sagten, dazu, dass Menschen die ganz gefährliche Alternative wählen, zu Hause zu bleiben.
Und Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der versucht, die Situation für sich zu nutzen.
Man kann es nicht anders sagen. Er macht Politik mit dem Wirbelsturm. Er hat jetzt die ganzen letzten Tage und Wochen seit Helene der US-Regierung Joe Biden und natürlich Kamala Harris, der demokratischen Kandidatin, vorgeworfen, sie versagten bei der Katastrophenhilfe. Sie würden die Mittel statt betroffenen illegalen Einwanderern zukommen lassen. Die beiden Regierungen bestrafe republikanisch wählende Regionen, indem sie ihnen weniger Hilfe zukommen lassen. Dafür gibt es überhaupt keinen Beweis und die republikanischen regierenden Politiker auf unterschiedlichem politischen Niveau haben dem öffentlich und laut widersprochen. Zuletzt sagte Floridas republikanischer Gouverneur, ohne danach gefragt worden zu sein, sein Bundesstaat habe von der US-Regierung alles bekommen, worum Florida gebeten habe. Aber diese Falschinformationen verbreiten sich einfach millionenfach, zum Beispiel auch durch jemanden wie Elon Musk auf X. Und Donald Trump hört nicht damit auf, immer wieder neue Falschnachrichten zu verbreiten.
Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon war das über den Hurricane Milton, der jetzt in wenigen Stunden in Florida erwartet wird. Schönen Dank. Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.36 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Bundeskanzler Scholz trifft am Freitag den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin. Georg Schwarte.
Der große Ukraine-Solidaritätsgipfel am Samstag in Ramstein fällt wegen der Absage von US-Präsident Biden aus. Der ukrainische Präsident Selenskyj aber kommt stattdessen an diesem Freitag nach Berlin. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will Selenskyj neben Bundeskanzler Scholz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Darüber hatte als Erste die Bild-Zeitung berichtet. Der ukrainische Präsident reist zuvor offenbar am Donnerstag nach Italien und trifft dort neben der italienischen Regierungschefin Meloni am Freitag außerdem Papst Franziskus. Ursprünglich hatte Selenskyj eigentlich am Samstag nach Ramstein fliegen wollen, um dort zusammen mit US-Präsident Biden, Kanzler Scholz, dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Starmer an einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe teilzunehmen. Nachdem US-Präsident Biden wegen des Hurrikans Milton und der befürchteten Auswirkungen auf Florida seinen Staatsbesuch in Deutschland verschob, hatten auch der französische Präsident Macron und der Brite Starmer ihre vor Ramstein geplante Visite im Berliner Kanzleramt abgesagt.
Bürgergeldempfänger sollen künftig unter bestimmten Umständen dazu verpflichtet werden, sich monatlich persönlich beim Jobcenter zu melden. Bianca Schwarz.
Wer nicht arbeitet, sondern Bürgergeld bekommt, soll unter gewissen Voraussetzungen künftig jeden Monat einen verpflichtenden Termin beim Jobcenter haben. Bisher mussten sich Bürgergeldempfänger nur alle 6 Monate beim Jobcenter melden. Diese Neuregelung in der Meldepflicht gilt zum Beispiel für Menschen, die gerade erst arbeitslos geworden sind oder die noch jung sind. Das Ziel? Zu vermeiden, dass sie länger erwerbslos bleiben. Deswegen will man die Menschen enger betreuen. Im monatlichen Gespräch soll der Kooperationsplan überprüft und angepasst werden. Die Neuregelung gilt nicht für Bürgergeldempfänger, die krank sind, wegen Kinderbetreuung oder Pflege eingeschränkt sind oder die Weiterbildungskurse absolvieren. Die Gesetzesänderung muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Die Bundesregierung verschärft momentan die Regeln für Bürgergeldempfänger. Erst letzte Woche hatte das Bundeskabinett eine Verschärfung auf den Weg gebracht, nach der Betroffene das Bürgergeld um 30% gekürzt bekommen, wenn sie eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Eingliederungsmaßnahme ohne triftigen Grund ablehnen.
In Deutschland sorgen sich die Menschen zunehmend über Spannungen durch den Zuzug von Ausländern und über politischen Extremismus. Johannes Frevel.
Die Ängste der Deutschen sind breit gefächert. Das findet in der aktuellen Studie Die Ängste der Deutschen der R&V-Versicherung seinen Niederschlag. An erster Stelle steht die Angst vor steigenden Preisen und Wohlstandsverlust. Die 57% der im Sommer befragten 2400 Menschen teilen. Auf Platz 3 eine weitere Sorge mit wirtschaftlichem Hintergrund. Mehr als jeder zweite Befragte befürchtet, dass Wohnraum noch knapper und bei steigenden Mieten unbezahlbar werden könnte. Auf Platz 5 die Angst, der Staat könnte Steuern anheben oder Leistungen kürzen. Doch die Sorge der Deutschen gilt nicht nur ihrer individuellen finanziellen Situation. Zuwanderungsthemen gewinnen an Bedeutung. 56% fürchten, die Zahl der Geflüchteten überfordere den Staat. Eng verbunden damit, knapp die Hälfte der Befragten rechnet nicht mehr damit, dass Politiker Probleme lösen können.
Trotz Klammer Kassen verschwendet der Staat nach Ansicht des Steuerzahlerbunds weiterhin viele Millionen Euro an Steuergeld. Oder Tischewski.
Auf den ersten Blick wirken viele der 100 Fälle, die der Bund der Steuerzahler für sein aktuelles Schwarzbuch zusammengetragen hat, vor allem eines, skurril. Da gibt es einen Krötentunnel ohne Kröten, einen lärmgeschützten Acker und eine Brücke, die vor einem Zaun endet. Doch geht man die einzelnen Beispiele durch, zeichnen sich wiederkehrende Problemfelder ab. Unterfinanzierte Bauprojekte, deren Kosten im Verlauf explodieren, die sture Umsetzung gut gemeinter Schutzregelungen gegen jede Vernunft und vor allem die aufgeblähte deutsche Verwaltung tauchen in der Sammlung immer wieder auf. Dem Thema Bürokratieabbau widmet der Lobbyverband dann auch ein ganzes Sonderkapitel in seinem Schwarzbuch. Mehr Geld bedeutet nicht automatisch mehr Effizienz oder bessere Ergebnisse, so Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Es gehe um Verschwendung, aber auch um Aktionismus und Leichtfertigkeit. Ein Ausbau der Digitalisierung und schlankere Strukturen sparten nicht nur Nerven bei allen Beteiligten und Milliarden an Steuergeldern, sondern steigerten auch Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Rechtsstaat und Demokratie. Darum fordert Holznagel mit einem Seitenblick nach Brüssel unter anderem eine Reduktion von Doppelregulierungen und mehr Transparenz und Effizienz in Verwaltungsprozessen.
Zur Meldung des Tages vom Sport. Jürgen Klopp nämlich kehrt ins Fußballgeschäft zurück und wird Fußballchef bei Red Bull. Thomas Kunze.
Jürgen Klopp kehrt schon am 01.01.2025 in den Profifußball zurück und das als Head of Global Soccer, also als Fußballchef von Red Bull. Der 57-Jährige wird die Geschicke der Fußballabteilung des Getränkeherstellers leiten. Übergeordnet, strukturell und strategisch. Red Bull hat neben Leipzig und Salzburg noch Standorte in Bragantino in Brasilien, in New York und in Japan. Außerdem hält der Konzern Anteile von Leeds United aus der zweiten englischen Liga. Red Bull und Jürgen Klopp bestätigten heute Morgen die Zusammenarbeit. Jürgen Klopp freut sich laut Zitat: Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie nun meine Expertise und meine Vision von Fußball auf globaler Ebene bei Red Bull einzubringen.
Wir kommen zur Börse und dazu meldet sich Stefan Wolf aus Frankfurt am Main.
An der Börse ist zur Wochenmitte wieder etwas Optimismus eingekehrt. Der deutsche Aktienindex legte 188 Punkte oder 1% auf 19.255 Punkte zu. Dabei galt der nationale Blick vor allem überraschend gestiegenen Exportzahlen im Monat August. Vor allem die Bestellungen aus den USA und aus Großbritannien hatten dabei deutlich zugelegt. Zur guten Stimmung trug auch eine Einschätzung des Autozulieferers Continental bei, der bekräftigte, seine selbst gesteckten Ziele erreichen zu können. Diese Nachricht ließ nicht nur die Aktien von Continental um bis zu 7% steigen, der gesamte Autosektor konnte davon profitieren. International stehen die Zeichen auf weiter sinkenden Zinsen. Morgen erscheinen die aktuellen Inflationsdaten in den USA. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung im September auf 2,2% gesunken ist, was den Weg freimachen würde für eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank, eventuell schon im Oktober. Eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, in diesem Monat gilt fast schon als abgemacht. Ein weiterer Schritt im Dezember erscheint ebenfalls höchstwahrscheinlich. Auch in den USA rechnet man inzwischen mit einer solchen Taktung. Allerdings sorgen die anstehenden Wahlen in den USA für ein gewisses Unsicherheitspotenzial. Man könnte der US-Notenbank von der einen wie der anderen Seite unterstellen, im Wahlkampf mitmischen zu wollen.
23.43 Uhr ist es. Hier ist der Deutschlandfunk. Es war am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, als ein Rechtsextremer versuchte, in die Synagoge von Halle zu stürmen, um dort ein Blutbad anzurichten. Die Tür hielt seinen Schüssen stand. Stattdessen tötete der Mann eine Passantin und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss und streamte alles live ins Internet. Heute, vor 5 Jahren, war das. In Halle gedachte man heute der Opfer. Auch Bundespräsident Steinmeier war vor Ort. Fabian Brenner.
Während der Gedenkveranstaltung in der Halleschen Ulrichskirche sitzt Carsten Lissau in der ersten Reihe. Neben Ministerpräsident Haseloff und Bundespräsident Steinmeier, der ihm die Hand reicht, nachdem er, einer der Hinterbliebenen, auf der Bühne gesprochen hat.
Zuletzt gilt mein Dank und meine Anteilnahme anderen Eltern, die ihre Kinder durch einen Terroranschlag verloren haben und mit denen ich meinen Schmerz teilen konnte.
Carsten Lissau ist der Papa des getöteten, damals 20-jährigen Kevin. Erschossen während seiner Mittagspause in einem Dönerimbiss in der Innenstadt von Halle. Heute ist der Tatort von damals Begegnungsort. Draußen auf dem Fußweg wurden Kränze und Blumen niedergelegt. Drinnen hat sich vieles verändert. Es wurde umgebaut, renoviert und neu gestrichen. Eine Gruppe junger Menschen kümmert sich darum, gegen das Vergessen. Auch Rachel Spieker. Das gesellschaftliche Klima habe sich verändert. Erst gestern musste sie erneut Hakenkreuze bei der Polizei melden.
Zum Beispiel, dass die jüdische Gemeinde vor einigen Wochen sehr viele antisemitische Hasskommentare bekommen hat in Form von Google-Bewertungen. Wenn wir uns anschauen, dass der Gemeindevorsitzende Mats Priworski seit dem 7. Oktober 2023 Morddrohungen erhält. Es wurden Gedenkbanner, die von Halle gegen Rechts jedes Jahr aufgestellt werden, beschmiert. Es wurden die Hakenkreuze hier angebracht. Dann ist natürlich schon die Frage, in was für einer gesellschaftlichen Stimmung findet das fünfjährige Gedenken gerade statt.
An zwei Tagen in der Woche ist das Teekiez, der ehemalige Dönerladen, geöffnet. Es wird Kaffee getrunken, gemeinsam gekocht und erinnert. Auch Andreas Splett ist regelmäßig da. Er war Augenzeuge vor 5 Jahren.
Heute geht's mir beschissen. Und zwar richtig dreckig. So schlecht wie noch nie. Bei mir wirkt sich das aus. Das kann ich sagen, durch einen erhöhten Tinnitus, durch absolute Schlaflosigkeit. In letzter Zeit schlafe ich nur noch ein paar Stunden. Und gerade nachdem gestern, einen Tag vor dem Gedenktag hier, die Straße vollgeschmiert wird von rechtsgerichteten Leuten mit Hakenkreuzen, das ist undenkbar.
Der ehemalige Dönerimbiss ist nur wenige hundert Meter entfernt von der Synagoge. Der Attentäter hatte hier versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur einzudringen, ohne Erfolg. 52 Menschen mussten stundenlang ausharren, in Todesangst. Auf der Straße erschoss der Attentäter eine 40-jährige Frau. Auf seiner Flucht verletzte er weitere Menschen, die bis heute unter den körperlichen und seelischen Folgen leiden. Während der Gedenkveranstaltung spricht Halles Bürgermeister Egbert Geier von einer für ihn wichtigen Lehre aus dem Attentat.
Jeder einzelne von uns trägt Verantwortung dafür, dass sich solch eine Tat nicht wiederholt. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen Zivilcourage zeigen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte beide Tatorte in Halle.
Die Hemmschwelle für Hass und Gewalt sinkt. Und die Netzwerke des Hasses, die sind immer schwerer aufzuspüren. Die Spur der Gewalt endet nicht. Sie zieht sich von Kassel über Halle nach Hanau. Sie zieht sich von Mannheim nach Solingen.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff spricht über das jüdische Leben in Sachsen-Anhalt, dass erst vor kurzer Zeit 2 neue Synagogen eröffnet wurden in Dessau und Magdeburg.
Es muss Hoffnung ausgehen von solchen Gedenktagen. Es muss wieder Zukunft geben. Wir müssen auch im Sinne der nachwachsenden Generationen dafür sorgen, dass Hass überwunden wird.
Weil es nur so eine Perspektive gäbe, eine gute Perspektive.
Fabian Brenner war das. Wenige Kilometer entfernt fand ein anderes Gedenken statt, aus freudigerem Anlass. Am 9. Oktober 1989 nämlich gingen 70.000 Menschen auf die Straße, um gegen das SED-Regime zu demonstrieren. Wenige Wochen später fiel die Mauer. Deutschland, Europa veränderten sich grundlegend. Bundeskanzler Scholz reiste heute deshalb nach Halle und rief dazu auf, auch heute die Demokratie zu verteidigen. Beate Dietze.
Fast 2000 Gäste hatten sich im Gewandhaus versammelt. Prominente Bürgerrechtler, Zeitzeugen, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Gemeinsam erinnerten sie an das historische Ereignis, die friedliche Revolution von 1989. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung verwies auf den großen Mut der Menschen. Das Bewegendste sei die absolute Gewaltfreiheit gewesen, so Jung.
Diese Revolution hat befreit, neue Wege ermöglicht und gleichzeitig viele, viele Wunden gerissen, Menschen großartige Perspektiven gegeben und diese gleichzeitig massiv und eben nicht immer zum Guten verändert, Lebensleistungen ermöglicht und gewürdigt und im gleichen Atem der Geschichte auch marginalisiert und viele bitter enttäuscht. Bis heute.
Die Menschen in Ostdeutschland lebten in einem freien Land, würdigte die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Marianne Birtler in ihrer Festrede die friedliche Revolution. Mit Blick auf die Unzufriedenheit vieler Menschen appellierte sie, sich einzumischen, statt wegzusehen.
Aus der Erfahrung so einiger Lebensjahrzehnte erlaube ich es mir, eine Empfehlung auszusprechen. Und zwar, lassen Sie sich auf ein Leben als freie Bürgerin oder als freier Bürger ein. Und ich sage Ihnen voraus, dass es sie glücklicher machen wird.
Der Glücksmoment von 89 müsse weiterentwickelt werden, betonte CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Zudem rief er dazu auf, im Ost-West-Vergleich auf ständige Wertungen zu verzichten.
Wenn wir diskutieren Ost und West und Nord und Süd miteinander, muss es doch wohl möglich sein, dass wir diese Position als solche wahrnehmen, eins zu eins stehen lassen und nicht ständig darüber fragen, ob das alles richtig ist, ob man das so denken darf oder nicht. Nur wenn wir bereit sind, unsere Unterschiedlichkeit anzunehmen, werden wir ein Land sein, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Der 9. Oktober 89 habe die Welt verändert, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede. Damals demonstrierten tausende Menschen auf dem Innenstadtring für Freiheit und Demokratie. Jetzt, 35 Jahre später, gäbe es allerdings noch keine perfekte Einheit, räumte der Kanzler ein.
Wir feiern nicht, dass uns alles gelungen ist, sondern wir feiern, wie viel uns trotz allem gelungen ist. Wir sind ein Volk, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Fehler, trotz aller Widerstände. Uns eint mehr, als uns jemals trennen kann. Das ist die Lehre der Geschichte, um die es am heutigen Tag geht.
In Leipzig stellten sich heute vor 35 Jahren rund 70.000 Menschen mit den Rufen »Keine Gewalt« und »Wir sind das Volk« den Sicherheitskräften entgegen. 4 Wochen später fiel die Berliner Mauer.
Aus Leipzig war das Beate Dietze. Gestern erhielten 2 Pioniere der künstlichen Intelligenz den Nobelpreis für Physik. Heute war die Fachrichtung Chemie an der Reihe. Und auch die heutigen Preisträger haben mit KI zu tun. Frank Wittig erklärt, weshalb.
Professor Heiner Linke vom Nobelkomitee sprach von einem Durchbruch in der Biochemie. Proteine seien die Moleküle, die Leben erst möglich machten. Proteine sind die Bausteine, die Knochen, Haut, Haare und Gewebe formen. Proteine sind die Motoren, die unsere Muskeln antreiben. Und sie sind die Maschinen, die die DNA kopieren, lesen und reparieren. Proteine werden aus Hunderten und Tausenden Atomen geformt, so Linke. Und die Position dieser Atome bestimme die Funktion der Eiweiße. Um zu verstehen, wie das Leben funktioniert, müsse man Form und Funktion der Eiweiße verstehen. Hier haben die 3 Preisträger Bahnbrechendes geleistet. Hassabis und Jumper vom britischen Unternehmen Google DeepMind haben mit ihrer künstlichen Intelligenz AlphaFold ein Problem gelöst, an dem sich Forschende aus aller Welt jahrzehntelang mit geringem Erfolg abgearbeitet haben. Eiweiße sind zunächst eine Kette aus kleinen Molekülen, sogenannten Aminosäuren. Deren Reihenfolge kennt man gut, weil sie durch die Abfolge der genetischen Buchstaben in der DNA festgelegt ist. Diese Kette von Aminosäuren nimmt schließlich eine komplexe dreidimensionale Struktur ein, die für die Funktion des Eiweißes entscheidend ist. Mit der KI AlphaFold ist es den beiden Preisträgern gelungen, diese Struktur präzise aus der Abfolge der Aminosäuren vorherzusagen. Hassabis und Jumper haben so eine Datenbank aller derzeit bekannten Proteinstrukturen aufgebaut, mit über 200 Millionen Einträgen. Die Zahl der Nutzer dieser Datenbank belegt ihre Bedeutung für die Wissenschaft. Über 2 Millionen Forschende aus aller Welt greifen auf sie zu. In gewisser Weise spiegelbildlich zu diesem Projekt verhält sich die Leistung von Professor David Baker von der Universität Washington. Er fand einen Weg, um aus der Struktur eines Proteins abzuleiten, welche Abfolge von Aminosäuren für seinen Bau nötig sind. Bereits 15 Jahre vor der Veröffentlichung von AlphaFold entwickelte er dafür ein Computerprogramm mit dem Namen Rosetta. So lassen sich neue Proteine entwerfen und relativ einfach mit gentechnischen Methoden herstellen. Damit eröffne sich ein ganzer Kosmos an neuen Möglichkeiten, so das Nobelkomitee. Zum Beispiel für Inhibitors of the COVID-Virus Eiweiße, mit denen sich das Spike-Molekül des Covid-Virus blockieren lässt. Ein Fentanyl-Detektor, mit dem sich das Umweltgift Fentanyl aufspüren lässt. Nanomaterialien für Impfstoffe. Es ist eine unglaubliche Entwicklung.
It's a mind-blowing development.
Die eine Hälfte des mit knapp 1 Million Euro dotierten Chemie-Nobelpreises geht an David Baker. Die andere Hälfte teilen sich die Wissenschaftler Jumper und Hassabis von Google DeepMind.
Der Chemie-Nobelpreis, was steckt dahinter, erklärt hat es uns Frank Wittig. Jetzt haben wir noch für Sie die Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal und präsentiert von Christina Bucciata.
Kommentiert wird die Konjunkturprognose der Bundesregierung. Sie rechnet das 2. Jahr in Folge mit einer Rezession. Dabei ist es wirklich egal, ob nur 0,2 oder 0,3% Minus prognostiziert werden, findet das Straubinger Tagblatt. Wichtig dagegen ist die sich daraus ergebende Feststellung, dass die Wirtschaft dieses Landes nicht in Schwung kommt. Und das nunmehr schon seit 5 Jahren. Auch noch so viele Prognosen scheinen die Ampelkoalitionäre nicht als Weckruf zu empfinden. Dabei ist die Botschaft doch so klar. Deutschland hat dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verloren, weil das Land als Produktionsstandort zu teuer ist. Sicher kann man dem Vizekanzler nicht jedes Problem der deutschen Industrie in die Schuhe schieben, meint die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Die Lage der Autohersteller zum Beispiel ist weitgehend selbstverschuldet. In der Bauwirtschaft allerdings ist sehr wohl Habecks unseliges Hantieren mit Förderrichtlinien und Vorschriften verantwortlich dafür, dass kein Stein mehr auf den anderen kommt. Die Tageszeitung Taz unterstreicht, dass die schlechten Zahlen auch ein Resultat der schlechten Stimmung im Land seien. Aber die versucht die Bundesregierung nicht ernsthaft zu drehen. Zwar hat sie mit der sogenannten Wachstumsinitiative ein ganzes Bündel von Maßnahmen für ein Ankurbeln der Konjunktur verabschiedet, aber das Klein-Klein aus Steuererleichterungen, Abschreibemöglichkeiten und verbilligten Krediten ist schon vor Inkrafttreten verpufft. In der neuen Ausgabe seines Schwarzbuchs kritisiert der Bund der Steuerzahler rund 100 Fälle von gravierender Verschwendung öffentlicher Gelder in Deutschland. Was am jährlichen Schwarzbuch am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass sich nichts ändert, bemängelt die Nürnberger Zeitung. Politiker sollten sich nicht täuschen. Wenn sie über geringe Wertschätzung beim Wahlvolk klagen, dann hat das auch mit diesem Dauerärger zu tun. Immer höhere Abgaben, immer mehr Bürokratie auf der einen Seite und versenkte Steuermillionen auf der anderen sorgen nicht für gute Stimmung. Die Neue Osnabrücker Zeitung notiert: Wie man empörende Kuriositäten wirkungsvoll präsentiert, das haben die Kollegen drauf. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, hier werden höchst unterschiedliche Fälle der Steuerverschwendung gezählt. Und das nicht nur, weil es mal um einige tausend Euro geht und mal gleich um Milliarden. Auch das Versagen dahinter ist ganz unterschiedlicher Natur. Klar, es ist öffentliches Geld. Wenn das Schwarzbuch wirklich soll, das darf es aber nicht beim Spott über die da oben bleiben.
Die Presseschau war das, präsentiert von Christina Pucciata. Vielen Dank. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten gibt's hier Fazit mit Wladimir Balzer. Eines der Themen: Tagebuch eines Entertainers Boris Johnson und seine Autobiografie. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.